Deutschlandfunk, das war der Tag.
Ich bin Jonas Rehse, schönen guten Abend. Als Sozialparteitag war er geplant, manche sprechen jetzt aber von einem unsozialen Parteitag. Zwar hat sich die AfD bei ihrem Treffen endlich ein sozialpolitisches Konzept verpasst, doch darüber spricht jetzt keiner mehr. In aller Munde stattdessen die Wutrede von Parteichef Meuthen gestern und die internen Reaktionen darauf.
Herr Dr. Meuthen, Ihre Zeit in der AfD ist vorbei.
Was hier geschieht, ist eine gezielte, ideologisch motivierte Verdrehung meiner Rede von gestern.
Es fing super an. Und was kam dann? Ein Torpedo von Jörg Meuthen. Er hat das torpediert, medial überlagert. Er hat schweren Schaden unserer Partei und diesem Parteitag zugefügt.
Statt über Rentenpolitik debattiert die AfD mehr über sich selbst und ihren Vorsitzenden. Dazu gleich mehr. Außerdem der Streit um die Finanzierung der Corona-Hilfen. Die Länder sollen mehr Verantwortung übernehmen. Die beiden wichtigsten Themen dieses Sonntags hier in dieser Sendung. Im Anschluss folgt dann das Sportgespräch über die Personalie des Bundestrainers, über Jogi Löw. Vor ziemlich genau einem Jahr datiert der erste bekannte Fall von einer Covid-19-Infektion bei Menschen. Seitdem sind weltweit deutlich mehr als 1 Million Menschen an dem Virus gestorben, allein in Europa 400.000. Und seitdem prägt er unseren Alltag und wird das wohl auch erstmal weiterhin tun. Zum ersten Advent heute gab es deshalb aufmunternde Worte des Bundespräsidenten inmitten bekannten politischen Streits. Theo Gers aus unserem Hauptstadtstudio in Berlin.
Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat zum Füllfederhalter gegriffen und betreibt Seelenmassage. Die Pandemie wird uns die Zukunft nicht nehmen, schreibt Steinmeier in einem handschriftlichen Brief an die lieben Bürgerinnen und Bürger. Abgedruckt ist der Brief in der Bild am Sonntag. Die Adventswochen würden stiller sein in diesem Jahr, denn Verzicht sei gefragt auf vieles, was die dunklen Tage normalerweise zum Leuchten bringe. Der Besuch des Weihnachtsmarktes, das Beisammensein mit lieben Menschen oder auch eine Weihnachtsfeier. Dennoch gebe es Grund zur Zuversicht. Steinmeier verweist auf die Fortschritte in der Medizin. Darauf, vor allem auf die Impfstoffe, setzt auch Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet im Interview der Woche im Deutschlandfunk.
Das ist ja die einzige Möglichkeit, auf Dauer dieses Virus zu bekämpfen. Und das ist schon etwas eigentlich Schönes, was in unserer Zeit möglich ist. In früheren Jahrhunderten stand man machtlos gegenüber einer solchen Pandemie. Heute haben wir innerhalb von 9 Monaten einen solchen Impfstoff entwickelt und wir haben so die Chance, auch dieses Virus sehr schnell zu bekämpfen. Und solange das nicht da ist, muss halt die Vorsicht weiter gelten.
Dennoch hält Laschet es trotz der anhaltenden Kritik von Virologen für richtig, die Einschränkungen über Weihnachten für private Treffen zu lockern.
Man muss vorsichtig sein, man muss die Schutzregeln einhalten, aber nach diesem Jahr haben wir den Menschen schon sehr viel zugemutet und ich finde, dass, wenn sie vorsichtig sind, auch ein Weihnachtsfest gefeiert werden sollte.
Festlegen, wie lange der Lockdown danach noch dauert, will sich Laschet aber nicht.
Das haben wir noch nicht festgelegt. Das wird nach dem Infektionsgeschehen und nicht nach Prognosen beantwortet. Und das kann heute keiner voraussagen, was im März ist.
Dabei plagen auch Armin Laschet Finanzsorgen. Der Staat könne nicht wie im November und Dezember monatlich 15 Milliarden Euro als Entschädigung nur für Restaurants und andere geschlossene Freizeiteinrichtungen aufbringen. Das klingt wie eine vorsorgliche Warnung vor dem Hintergrund, dass die Forderungen an die Länder nicht abebben, sich stärker an den Corona-Hilfen zu beteiligen. Ralf Brinkhaus, CDU-Fraktionschef im Bundestag, hatte da zur Wochenmitte einen dicken Stein ins Wasser geworfen. Die Wellen schlagen bis heute hoch.
Vielleicht kennt er auch nicht jeden einzelnen Landeshaushalt. Es sind jedenfalls Milliarden, die kleine Länder, hochverschuldete Länder und große Länder wie Bayern und Nordrhein-Westfalen aufgenommen haben.
Sagt Laschet an die Adresse von Ralf Brinkhaus, argumentiert dann aber ganz als Nordrhein-Westfale und lehnt solche Forderungen nach einer stärkeren Länderbeteiligung kategorisch ab.
Nordrhein-Westfalen alleine hat 25 Milliarden Euro aufgenommen. Wir haben bei der Gewerbesteuer den Ausfall bei den Kommunen zur Hälfte miterstattet. Also die Länder haben Milliarden ausgegeben und da ist es nicht ganz fair zu sagen, die Länder tun gar nichts.
Armin Laschet hier im Deutschlandfunk. Die gute Nachricht für alle AfD-Anhänger an diesem Wochenende ist vielleicht, der Parteitag musste nicht abgesagt werden. Die Corona-Sicherheitsauflagen wurden weitestgehend eingehalten. Die schlechte Nachricht dagegen, die Partei ist zerstrittener aus diesem Treffen herausgegangen, als sie reingegangen ist. Zumindest offener ist das zutage getreten, die Spaltung der AfD ist schonungslos auf diesen beiden Tagen zutage getreten. Volker Findhammer fasst diesen ungewöhnlichen Parteitag zusammen.
Gestern noch konnte man den Eindruck gewinnen, die AfD sei tatsächlich auf dem Weg, das Gegenteil zu beweisen. Diszipliniert und trotz der Hygieneauflagen schnell und konzentriert ging es zur Sache, sodass die Pläne für ein sozialpolitisches Konzept, das der Partei seit Jahren fehlte, am Ende mit großer Mehrheit verabschiedet werden konnten. So weit, so gut. Wäre denn nicht die Rede des Bundessprechers Jörg Meuthen gewesen, der seiner Partei gerade im Blick auf die spontiartigen Solidarisierungen mit der Querdenkerbewegung die Leviten gelesen hatte.
Wir werden nicht mehr Erfolg erzielen, indem wir immer aggressiver, immer derber, immer enthemmter auftreten. So geht das nicht.
Diese Rede hatte für viel Unruhe am Rande gesorgt, die gleich zu Beginn des heutigen Tages ihr Ventil suchte. Mit einem Antrag, der einen Tadel für das spalterische Verhalten des Parteivorsitzenden ersuchte und über den gut 2 Stunden lang debattiert wurde. Eine hitzige Debatte mit über 30 Rednerinnen und Rednern, in der man die faktische Spaltung der Partei miterleben konnte.
Professor Dr. Meuthen hatte sich gestern mit hunderttausenden Corona-Maßnahmengegnern verdorben. Aber ich sage, wir sind diejenigen, die diesen Menschen draußen eine Stimme geben.
Das Ganze hat Methode. Herr Dr. Meuthen, Ihre Zeit in der AfD ist vorbei.
Er hat schweren Schaden unserer Partei und diesem Parteitag zugefügt. Welche Motive haben ihn geleitet? Ich weiß es nicht.
Er kann und darf so nicht weitermachen, sonst ist das Ende der AfD.
Die Meuthen-Gegner sorgten für eine erhebliche Stimmung auf dem Parteitag. Dagegen hatten es die Unterstützer schwer durchzudringen.
Seid ihr denn des Wahnsinns? Eine Debatte über den Parteivorsitzenden zu beginnen, wo wir hier mit Einheit rausgehen müssen.
Es ist Herr Höcke, wo ist er überhaupt? Zeigen Sie sich mal hier. Sie sind der Strippenzieher im Hintergrund, Herr Höcke. Das sage ich hier ganz klar und deutlich.
Über die Rede wird zu reden sein von Jörg Meuthen.
Vielen Dank.
Aber bitte nicht vor den Augen der Öffentlichkeit und der Presse.
Vielen
Damit
Dank.
Beschädigen wir uns. Wir wollen Deutschland retten und uns nicht zerlegen.
Aber genau das geschah in diesen fast 2 Stunden in aller Öffentlichkeit. Da hatte sich ein langanhaltender Streit ein Ventil gesucht und das war mehr als nur mal Dampf ablassen und die Abrechnung schien kaum noch zu stoppen zu sein. Der Bundestagsabgeordnete Albrecht Glaser, der den erfolgreichen Antrag zur Sozialpolitik ausgehandelt und strategisch vorbereitet hatte, brachte das Dilemma auf den Punkt.
Die Rede von gestern wird instrumentalisiert für einen personalen Kampf, der geführt wird seit Monaten und seit Jahren und der nichts mit politischen Inhalten zu tun hat, sondern Personenkrieg ist, liebe Freunde.
Aber erst nach gut 2 Stunden dämmerte es den Delegierten, dass man tatsächlich dabei war, den tiefen Graben in der Partei offen zu legen. Und anstatt das auf die Spitze zu treiben, wurde kurzerhand einem Antrag gefolgt, sich nicht mehr weiter mit dem Thema zu befassen. 53% der Delegierten stimmten dafür, 46% dagegen. Der Graben bleibt damit gut sichtbar. Der Fraktionsvorsitzende Alexander Gauland, der tags zuvor Meuthen gleichermaßen eine Spaltungsabsicht vorgeworfen hatte, war wegen gesundheitlicher Probleme nicht mehr anwesend, ließ aber über Alice Weidel ausrichten, alle sollten sich am Riemen reißen und den Parteitag weiterführen. Und der Co-Vorsitzende Tino Chrupalla, der ja nicht als Freund von Jörg Meuthen gilt, erklärte im Sender Phoenix:
Natürlich gibt es Meinungsverschiedenheiten noch innerhalb der Partei, aber dreckige Wäsche wäscht man zu Hause und nicht in der Öffentlichkeit. Das ist nur interessant für die Medien, nicht für die Wähler und dieses Bild sollten wir nach außen nicht geben.
Formal hat die AfD die selbst gesteckten Ziele erreicht. Ein Präsenzparteitag mitten in der Corona-Pandemie abgehalten und ein Sozialprogramm verabschiedet. Aber hängen bleibt einmal mehr die tiefe Zerrissenheit der Partei, die eine nicht vorhandene Einheit beschwört.
Soweit Volker Findhammer. Und parallel zu diesem Versuch von Parteichef Meuthen, die Partei gegen rechts abzugrenzen, wird bekannt, dass der Verfassungsschutz damit begonnen hat, verdeckte Informanten in der AfD und ihrer Parteijugend anzuwerben. Lothar Lenz.
Der Präsident der Behörde, Jörg Müller, habe die Existenz von Verbindungsleuten im AfD-Milieu bestätigt. Der brandenburgische Landesverband der AfD gilt ebenso wie der in Thüringen als Nährboden für rechtsextreme Positionen. In Thüringen war zuletzt der Landesvorsitzende Björn Höcke im Amt bestätigt worden, den der Bundesverfassungsschutz als Rechtsextremen einstuft. Der bayerische Innenminister Joachim Herrmann, CSU, hatte Höcke zuletzt einen unverblümten Antisemiten genannt und die Befürchtung geäußert, dass die AfD sich weiter radikalisiere. Die Innenminister von Nordrhein-Westfalen, Thüringen und Niedersachsen hatten in der vergangenen Woche ein bundesweites Verbot der AfD zur Sprache gebracht. Vorstufe eines möglichen Verbotsantrags beim Bundesverfassungsgericht wäre allerdings die Beobachtung zumindest mehrerer AfD-Landesverbände durch den Verfassungsschutz. Beobachter rechnen damit, dass die Sicherheitsbehörden von Bund und Ländern Anfang kommenden Jahres entscheiden, ob die AfD einheitlich als Prüffall oder Verdachtsfall für verfassungsfeindliche Aktivitäten betrachtet wird.
Zum ersten Mal seit ihrem Bestehen hat die Junge Union ihr Jahrestreffen digital abgehalten. Das hat sie ihrer Mutterpartei schon mal voraus. Deutschlandtag nennen die Jugend von CDU und CSU diese Zusammenkünfte. 100.000 Mitglieder können sie beide vorweisen. Ein nicht unerheblicher Machtfaktor in der Union ist das. Und der hat sich jetzt schon mal für das kommende Bundestagswahljahr eingestimmt. Caroline Born.
Zukunftsmodus an.
Der Vorsitzende der Jungen Union, Tilman Kuban, steht vor einer virtuellen Wohnzimmerwand. Vor ihm auf dem Tisch 4 rote Kerzen.
Auch von unserer Seite einen schönen ersten Advent. Digital ist das neue Normal.
Der digitale Deutschlandtag wird per Livestream übertragen. Annegret Kramp-Karrenbauer ist für ihre Rede aus Saarbrücken zugeschaltet und bestätigt der Jungen Union, das Wettrennen um ihren Nachfolger wird im Januar entschieden. In einem Initiativantrag hatte die Nachwuchsorganisation gefordert, die Führungsfrage bis Mitte Januar zu klären. Und Kramp-Karrenbauer gibt der Jungen Union einen freundlichen Hinweis, ähnlich wie Angela Merkel bereits vor 2 Jahren beim Deutschlandtag. Bei der Repräsentation von Frauen sei an der JU-Spitze noch Luft nach oben.
Denn schließlich heißt es Junge Union und nicht Jungen Union. Und dass jetzt im neuen Vorstand anvisiert 40% Frauen sind, das ist ein gutes Zeichen.
Nach der Abstimmung sind 9 der 22 Posten im Bundesvorstand mit Frauen besetzt. Das sind rund 40%, davor waren es nur 23. Ein Signal will die Nachwuchsorganisation zudem vor allem damit in Richtung CDU senden, dass die Wahl komplett online abläuft. Man wolle der Mutterpartei zeigen, dass dies technisch und rechtlich möglich sei, so Kuban. Vergleichbar sind Junge Union und CDU allerdings nur bedingt. So fügt Kuban hinzu, dass die JU nicht dem Parteienrecht unterliege, sondern wie ein Verein behandelt werde. Mit rund 84% wurde JU-Chef Kuban ohne Gegenkandidaten wiedergewählt. In seiner Rede poltert der 33-Jährige gegen ein grün-rot-rotes Bündnis, wohl ein Vorgeschmack auf den Bundestagswahlkampf. Er warnt, hätten Grüne, SPD und Linke eine eigene Mehrheit, würden sie sich ihren, wie er es nennt, Traum vom linken Disneyland erfüllen.
Diese Truppe von Kobold, Baerbock, Unrechtsstaaten Ramelow, Spionage-Esken, Pendlerpauschalen Habeck, sie wollen ein anderes Deutschland und ein anderes Europa. Sorry. Aber Rot-Rot-Grün ist so schlecht aufgestellt, da würde sich selbst Schalke 04 schämen, so eine Elf aufs Spielfeld zu schicken.
Auch Jens Spahn tritt auf. Der Gesundheitsminister beantwortet in einem voraufgezeichneten Format namens Sprechstunde die Fragen der Mitglieder. Wie die JU-Mitglieder darauf reagieren, ob Spahn damit weiter Punkte sammeln kann? Diese Fragen bleiben unbeantwortet, denn auf einer solchen Online-Veranstaltung gibt es weder Applaus noch Jubel, Zustimmung und Ablehnung treten nicht zum Vorschein. So normal wie eine Präsenzveranstaltung ist digital am Ende doch nicht.
Und in Stuttgart hat die CDU nach 8 Jahren wieder das Rathaus erobert. Frank Nopper hat die Oberbürgermeisterwahl dort gewonnen. Nicole Freiler.
In einer ersten Reaktion sagte Frank Nopper, er werde alles geben für seine Heimatstadt Stuttgart, die er heiß und innig liebe. Es sei eine Stunde des Aufbruchs, Stuttgart solle wieder mehr leuchten. Derzeit ist der 59-jährige Nopper Oberbürgermeister von Backnang nördlich von Stuttgart. Sein stärkster Konkurrent Marian Schreier konnte fast 37% der Stimmen für sich verbuchen. Ein Achtungserfolg für den 30-Jährigen. Stuttgarts Stadtrat Hannes Rockenbauch vom Fraktionsbündnis SOS Linke folgte auf dem 3. Platz mit knapp 18%. Nopper löst den amtierenden Oberbürgermeister Fritz Kuhn von den Grünen ab, der nach 8 Jahren nicht wieder antrat. Stuttgart galt bislang als Stadt mit einer starken grünen Wählerschaft. Die Grünen stellen auch die stärkste Fraktion im Gemeinderat. Die OB-Kandidatin der Grünen trat im 2. Wahlgang nach einem schwachen Ergebnis nicht mehr an.
Jeden Sonntag ähneln sich die Nachrichtenmeldungen aus Belarus. Unverdrossen gehen Tausende friedlich gegen Präsident Lukaschenko auf die Straße. Die Sicherheitskräfte gehen teils rabiat dagegen vor und nehmen zahlreiche Demonstranten fest. Christina Nagel über die heutigen Ereignisse.
Die Demokratiebewegung hat ihre Taktik geändert. Die Demonstranten trafen sich in Höfen und zogen Parolen skandierend durch ihre Stadtviertel. Hochgerüstete Sicherheitskräfte, mitunter in voller Kampfmontur, versuchten, den vielen Einzelaktionen Herr zu werden. Dabei wurde auch Tränengas eingesetzt. Bereits am Nachmittag war von knapp 200 zum Teil brutalen Festnahmen die Rede. Betroffen waren auch wieder Journalisten. Es ist der 17. Protestsonntag seit der Wahl am 9. August. Auch wenn es nicht mehr Hunderttausende sind, die gegen das Regime von Machthaber Lukaschenko auf die Straße gehen, für die Tausenden, die trotz Schneetreibens und massiven Polizeiaufgebots weiterkommen, steht außer Frage, dass der friedliche Protest fortgesetzt werden wird. Man habe, erklärte Lukaschenkos Herausforderin Svetlana Tichanowskaja, das wahre Gesicht des Regimes gesehen, schreckliche Gewalt und Unmenschlichkeit. Das Volk habe bereits einen hohen Preis für die Freiheit gezahlt, die man sich jetzt nicht mehr nehmen lasse. Eine Zukunft mit Präsident Lukaschenko ist für die Demokratiebewegung inzwischen undenkbar geworden.
Am Freitag wurde der iranische Atomwissenschaftler Mohsen Farisadeh ermordet. Hardliner in Teheran rufen jetzt nach entschlossener Vergeltung, und zwar in Richtung Israel, denn selbst Irans Präsident Hassan Rouhani macht Israel für diesen Anschlag verantwortlich. Die israelische Regierung, sie bekennt sich nicht öffentlich zur Ermordung des vermeintlichen Kopfes des iranischen Atomprogramms, aber es gibt wenig Zweifel daran. Und Israel tut auch selbst wenig dafür, diese Zweifel zu zerstreuen, berichtet Benjamin Hammer aus Tel Aviv.
Der israelische Journalist Ronen Bergmann schreibt seit Jahren über Tötungen durch den israelischen Auslandsgeheimdienst Mossad. Dass Israel hinter dem Anschlag auf Mohsen Farisadeh steht, darf er nicht offen sagen, selbst wenn er es sicher wüsste. Auch Bergmann unterliegt der israelischen Militärzensur. Doch der Israeli weiß, wie unglaublich kompliziert die Planung und Durchführung eines solchen Anschlages ist. Ich will als Israeli nicht zu patriotisch klingen, aber ich denke, dass aktuell nur eine einzige Geheimdienstorganisation auch nur im Ansatz vollbringen kann, was wir am Freitag gesehen haben. Der israelische Mossad hat beispiellose Fähigkeiten erlangt, im Iran einzudringen, Informationen zu gewinnen und zu operieren. Collect intelligence and operate. Bergmann ist Co-Autor mehrerer Artikel, die in den vergangenen Tagen in der New York Times erschienen. Darin heißt es, dass Israel hinter dem Attentat stehe. Die Zeitung beruft sich auf Geheimdienstkreise. Dass Israel seine mögliche Rolle weder bestätigt noch dementiert, gehört seit Jahrzehnten zur geübten Praxis nach solchen Vorfällen. Dass das Land jedoch noch deutlicher in den Fokus rückt, hängt auch mit Äußerungen von Premierminister Benjamin Netanyahu zusammen. Vor anderthalb Jahren präsentierte er Unterlagen zu Irans Atomprogramm, die der Mossad entwendet hatte. Netanyahu warf dem Iran vor, über seine Ambitionen und Schritte, an Atomwaffen zu gelangen, gelogen zu haben. Damals schrieb Netanyahu dem nun getöteten iranischen Physiker eine zentrale Rolle zu. Merkt euch diesen Namen, sagte Netanyahu damals.
Remember that name, Farisadeh.
Fast zeitgleich mit ersten Meldungen über das Attentat am Freitag meldete sich Netanyahu schließlich mit einem Video auf Facebook und Twitter. Ich möchte euch eine Liste vorlesen mit Dingen, die ich in dieser Woche gemacht habe. Die Liste ist aber lückenhaft, denn ich darf nicht alles erzählen. Netanyahu schmunzelte. Und obwohl er nichts aussprach, ging er damit zu weit. So sah es der ehemalige Armeegeneral Amos Gilad im israelischen Fernsehkanal 12. Solche Andeutungen sind folgenreich. Wenn es zu viele Andeutungen gibt, ganz gleich, ob etwas dahinter steckt oder nicht, dann erhalten die Iraner durch diese Andeutungen die Rechtfertigung, uns dafür die Schuld zu geben. Das wiederum, so die Befürchtung, könnte die Wahrscheinlichkeit eines iranischen Vergeltungsangriffes erhöhen. Mehrere Geheimdienstexperten in Israel glauben, dass der Tod Farisadehs ein schwerer Schlag für Irans Atomprogramm ist. Sie räumen aber ein, dass eine US-Regierung unter Joe Biden die Aktion mitnichten positiv bewertet hätte. Biden plant, dass die USA dem Atomabkommen mit dem Iran wieder beitreten, möglicherweise nach einer Justierung der Bedingungen. Unter US-Präsident Donald Trump hatten die USA das Abkommen verlassen. Auch Benjamin Netanyahu lehnt den Deal mit dem Iran in seiner jetzigen Form entschieden ab. Sollten also noch schnell Fakten geschaffen werden? Der israelische Journalist Ronen Bergmann sagt, falls Israel hinter der Tötung steht, sei anzunehmen, dass es vorher eine Absprache mit der scheidenden US-Regierung gab.
Der Bericht von Benjamin Hammer. Großunternehmen in der Schweiz bleibt eines der schärfsten Lieferkettengesetze der Welt erspart. Die sogenannte Konzernverantwortungsinitiative hat zwar eine knappe Mehrheit der Stimmen bei einer Volksabstimmung erzielt, sie scheiterte aber an der ebenfalls nötigen Mehrheit der Kantone. Dietrich Karl Meurer.
Die nun gescheiterte Initiative wollte erreichen, dass Schweizer Unternehmen auch im Ausland Menschenrechte und internationale Umweltstandards achten müssen. Sie hätten auch haften sollen für das Verhalten von ausländischen Tochterfirmen und abhängigen Zulieferern. Zwar gab es auch Unternehmer, die die Initiative unterstützt hatten, doch hatten viele Konzerne und Wirtschaftsverbände gegen das Volksbegehren gewirbelt. Sie befürchteten eine Klagewelle und hohe Kosten. Der Gewerbeverband zeigte sich erleichtert über den Ausgang der Volksabstimmung. Die Initiative hätte den weltoffenen Wirtschaftsstandort Schweiz mit einengenden Vorschriften belastet. Und der Wirtschaftsdachverband Economie Suisse betonte erfreut, ein regulatorischer Alleingang sei verhindert worden. Nach dem Scheitern der Initiative tritt nun ein Gegenvorschlag von Regierung und Parlament in Kraft. Das wesentlich sanftere Gesetz verpflichtet gewisse Unternehmen dazu, über das Verhalten von Tochterunternehmen Bericht zu erstatten. Es drohen Bußgelder, die Haftung wird aber nicht erweitert. Auf der Seite der 130 Organisationen, die die Konzernverantwortungsinitiative initiiert hatten, bezeichnete man den Gegenvorschlag als ungenügend. Er müsse weiterentwickelt werden, um die Wirtschaft in die Pflicht zu nehmen. Es herrscht aber auch Stolz darüber, ein Bewusstsein für das Thema Verantwortung geweckt zu haben. Vom Schweizerischen Katholischen Frauenbund etwa hieß es, vielen sei bewusst geworden, dass der eigene Reichtum nicht mehr auf Kosten der ärmeren Länder wachsen dürfe.
Und damit zur Presseschau in dieser Sendung, zusammengetragen von Khaled Naha und präsentiert von Martin Schaller.
Das Hauptthema in den Zeitungen ist der Bundesparteitag der AfD in Kalkar am Niederrhein. Dieser Parteitag war ein Machtkampf auf offener Bühne, stellt die Rheinpfalz aus Ludwigshafen fest. Empört reagierten viele Delegierte auf die Warnung von AfD-Chef Jörg Meuthen, die Partei verliere durch Krawallbrüder und Aufhetzer ihre bürgerlichen Wähler. Diese Analyse ist zutreffend, obwohl es Meuthen mit der Anmutung des bürgerlich Wohlerzogenen stets zu verbergen verstand, dass er zur Radikalisierung der AfD selbst beigetragen hat. Die Augsburger Allgemeine beobachtet, Meuthen wirke mit seinem moderaten Kurs wie ein Fremder im eigenen Haus. Ton und Takt geben dort die radikalen Untermieter an, die nach dem Vorbild der Flüchtlingskrise versuchen, dem Protest gegen die Corona-Politik eine Stimme zu geben. Dass das nicht funktioniert, zeigt ein Blick in die Umfragen. Die Partei hat mehrere Häutungen hinter sich, erinnert der nordbayerische Kurier aus Bayreuth und mahnt, immer liefen sie gleich ab. Chefs, die sich der weiteren Radikalisierung verweigerten, mussten gehen. Die AfD rückte jeweils ein Stück weiter nach rechts. Der Machtkampf ist in Kalkar nur vertagt worden. Und so fasst der Kölner Stadtanzeiger die Lage der Partei zusammen. Die AfD geht maximal gespalten ins Wahljahr 2021. Der eigentliche Anlass des Parteitags, die Verabschiedung eines Sozial- und Rentenprogramms, geriet völlig in den Hintergrund. Die Ostfriesen-Zeitung aus Leer schreibt, man könnte die AfD durch den Streit für eine ganz normale Partei halten. Das bedeutete allerdings auch, einem Irrtum aufzusitzen. Bei dem Anderssein der AfD schwang immer schon eine gewaltige Ablehnung, ein spürbarer Hass mit gegen andere Kulturen, gegen Menschen mit einem anderen Glauben, gegen unabhängige Journalisten. Und das sind gute Gründe für eine Beobachtung durch den Verfassungsschutz. Ein anderes Thema bleiben die Folgen der Coronavirus-Pandemie. Die Frankenpost aus Hof warnt vor zu großen Hoffnungen bei den möglichen Impfstoffen. Es kann noch mehrere Monate dauern, bis Massenimpfungen möglich sind. Dessen müssen sich alle stets bewusst sein. Es ist gefährlich, zu hohe Erwartungen zu wecken. Die Diskussion rund um den Impfstoff darf weder dazu führen, dass die Menschen unvorsichtig werden, noch darf sie andere Fragen in den Hintergrund drängen. Sind die Altenheime hinreichend geschützt? Passen die Konzepte für die Schulen? Die Mitteldeutsche Zeitung aus Halle blickt auf die Gottesdienste zu Weihnachten. Diese gäbe es mobil, digital, draußen oder in Schichten. Nun kommt es auch auf die Kirchgänger an, verantwortungsvoll mit dieser Freiheit umzugehen. Dann kann auch im Krisenjahr 2020 der oft gehörte Wunsch in Erfüllung gehen. Frohe Weihnachten!
Danke für diese Presseschau. Das war der Tag hier im Deutschlandfunk. Danke allen Beteiligten an dieser Sendung. Ich bin Jonas Rehse, wünsche Ihnen einen schönen Abend und viel Vergnügen jetzt hier mit dem Sportgespräch.